Na, hallo zusammen, Boris hier. Ich möchte euch kurz auf ein Unternehmen aufmerksam machen, das ich sehr spannend finde, und zwar Logistics Cloud aus München. Spannend deshalb, weil Logistics Cloud ein neutrales Datennetzwerk für den Datenaustausch betreibt, das bereits 90% der weltweit tätigen Logistikunternehmen abdeckt. Und Leute, die Logistics Cloud verwenden, sagen, man hat sofort das Gefühl, so sieht die transparente Supply Chain der Zukunft aus. Das ist natürlich eine gewagte Aussage, macht aber Sinn, wenn man sich anschaut, wie das Ganze tatsächlich funktioniert. Vereinfacht ausgedrückt kann man sich das so vorstellen, dass beliebig viele Shipper an das System von Logistics Cloud angebunden werden können, um Transportaufträge und Statusmeldungen an ebenso viele verbundene Logistikdienstleister zu übermitteln oder von diesen zu empfangen. Das hat zum Ziel, eine komplette Transparenz der Sendungsströme zu erreichen, wobei jede Sendung von mehreren Versendern zu mehreren Logistikdienstleistern verfolgt werden kann. Außerdem werden beliebig viele IoT-Provider an die Logistics Cloud angeschlossen, um Sendungsdaten mit IoT-Daten anzureichern und diese Rückmeldung an die IT-Systeme der Kunden weiterzuleiten. Das neutrale Datenaustauschnetz der Logistics Cloud ist modular aufgebaut und somit maximal flexibel. Die Plug-and-Play-Lösungen lassen sich mit universeller Anbindung sowohl in bestehenden Lösungen als auch in neuen Anwendungen einfach einsetzen. So spart man natürlich viel Zeit, Geld und administrativen Aufwand. Bei Handel, Industrie, Logistikdienstleistern, Kurier-, Express- und Paketdiensten und in der Fertigungsindustrie ist die Logistics Cloud schon im Einsatz. Mehr als 200 Versender, 150 Logistikdienstleister und 80 Fluggesellschaften nutzen sie bereits, um Sendungen in über 200 Ländern weltweit abzuwickeln. Steuerung und Automatisierung von Datenflüssen dürfte bei vielen von euch auch ein Thema sein. Deshalb solltet ihr euch unbedingt mal die Logistics Cloud angucken. Schaut am besten mal vorbei unter www.logistics.cloud. www.logistics.cloud. Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute sind wir fast wieder in unserer altgewohnten Runde zusammen, zumindest in unserem altgewohnten Format. Wir haben heute Christoph Tripp zu Gast. Hallo Christoph, schön, dass du wieder dabei bist. Letztes Mal ausgesetzt, heute wieder am Start. Hallo Christoph.
Hallo Boris, grüß dich.
Und Frank Vorrat von Danfoss auch wieder dabei. Hallo Frank. Schön, dass du dabei bist.
Moin Moin, hallo.
Und Knut, auch wieder mit am Start von McKinsey. Hallo Knut, schön, dass du dabei bist.
Hallo zusammen.
Und ihr merkt, das ist die Runde. Das heißt, Erik Wirsing hat sich heute leider verabschiedet in einen Kurzurlaub und ist beim nächsten Mal wieder dabei. Kurz Revue passieren lassen, unser letztes Format. Wer es noch nicht gehört hat, sollte unbedingt nochmal in die letzte Folge von Felgendreher und Friends reinhören. Da haben wir zum ersten Mal unsere Startup-Sprechstunden-Runde ausprobiert und habe dazu sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Also sehr, sehr viele Zuschriften, sehr gutes Feedback, hat anscheinend sehr gut funktioniert. Und das sollten wir definitiv öfter machen, sofern wir gute Kandidaten finden, frühphasige, interessante Startups im Bereich Logistik, Supply Chain, Technologie. Die beiden haben auf jeden Fall diese Erwartung erfüllt und waren auch, glaube ich, ganz happy und haben sehr, sehr gut ihren Mann gestanden. Christoph, du warst nicht dabei. Hast du es bereut? Hast du die Episode gehört? Wie hat sie denn gefallen?
Ich habe sie natürlich gehört, habe da sehr gut gemacht und natürlich die beiden Startups auch. War echt, glaube ich, eine gelungene Mischung, ja, aus Input und kritischen Fragen. So ein bisschen wie das Fernsehformat bei der Höhle der Löwen, ja, das fand ich, schon cool.
Höhle der Friends ist
es, ja. Ja, das war die Höhle der Friends, genau. Ja. Und tatsächlich, glaube ich, am Ende auch gewinnbringend, nicht nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern auch für die beiden Startups.
Ja, denke ich auch. Das war so auch ein bisschen das Feedback, was ich allgemein so mitgetragen habe. Kann man an einer Stelle noch ein bisschen dran feilen, kann man noch ein bisschen was verbessern vielleicht, aber ich glaube, das geht in die richtige Richtung und da dürfen sich die Zuhörenden auf weitere Episoden mit diesem Format freuen. Heute allerdings wollen wir nochmal so ein kleines Update machen und so ein paar Themen uns vornehmen, zwei Themen genauer gesagt, die in letzter Zeit so passiert sind, Updates dazu und was die Branche gerade so bewegt. Und die zwei großen Themen, die wir uns heute vorgenommen haben, sind einmal natürlich die Situation, die wir täglich in den Nachrichten hören und sehen, schon seit Wochen, sogar seit Monaten, die Konflikte im Mittleren Osten und insbesondere, wie diese Situation eine Auswirkung auf unsere Lieferketten und unsere Transportwege hat. Das ist das erste Thema, was wir uns vornehmen. Und dann freuen wir uns auf ein Update zum Thema E-Commerce. Unsere chinesischen Shopping-Apps, die wir häufig schon besprochen haben, Shein, Temu, TikTok-Shop, da freue ich mich auf ein Update, da hat sich einiges getan. Auch viel Diskussionen gab es da wieder in den letzten Wochen, gerade auch im Podcast-Bereich. Viele gute Podcast-Episoden zu dem Thema sind veröffentlicht worden. Also das Thema ist weiterhin in aller Munde, gibt es aber ein Update und darauf werden wir gleich eingehen als zweites Thema. Aber wie gesagt, erstes Thema, Wir nehmen diese Folge am 19. April auf und die nächsten Ereignisse überschlagen sich hier. Die Nachrichtenlage momentan ist noch so ein bisschen unübersichtlich, aber scheinbar hat es einen Angriff von Israel auf den Iran gegeben als Reaktion, also Vergeltungsschlag auf die letzten militärischen Konfrontationen dort. Dann gab es am 13. April diesen Vorfall, wo das Containerschiff MSC Aries auf dem Weg von Abu Dhabi nach Indien beschlagnahmt wurde. Da auch dann so ein bisschen das Szenario, oh, Untergangsstimmung, was passiert, wenn die Straße von Hormuz blockiert wird, was hat das für einen Einfluss auf den Ölpreis, auf unsere Transporte durch diese Meerenge und so weiter und so fort. Also die Ereignisse überschlagen sich, aber ehrlich gesagt, wenn ich euch vor einem Jahr oder so gefragt hätte, Friends, setzt den Fall, Israel und Iran geraten aneinander, haben militärische Konfrontationen, es gibt Militärangriffe auf beiden Seiten, es wird sogar ein Containerschiff in der Straße von Hormuz beschlagnahmt. Was glaubt ihr, was das für Auswirkungen auf den Ölpreis haben wird? Und da hätte wahrscheinlich keiner von euch gesagt, ich glaube, der Ölpreis wird bei $88 das Barrel liegen, wo er nämlich momentan aktuell liegt. Da hätte wahrscheinlich der meisten von euch gesagt, ja, 100 Euro, 120 Euro und dann wäre es in der Tat eine ganz, ganz andere Situation. Also alles in allem habe ich das Gefühl, wenn man so die Nachrichten verfolgt und irgendwie ständig bei NTV unterwegs ist oder beim Handelsblatt oder in den Medien, würde man denken, die Welt geht unter und die Lieferketten werden überall disruptiert und wir müssen uns einstellen auf ganz, ganz raues Fahrwasser. Aber alles in allem sind die Auswirkungen letztlich doch noch überschaubar. Knut, vielleicht Frage an dich, ist das ein Signal dafür, dass unsere Lieferketten resilienter geworden sind? Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem eine Steilvorlage für dich. Wie schätzt du die aktuelle Situation ein? Warum haben wir keinen höheren Ölpreis? Warum haben wir keine höheren Frachtraten? Nicht mehr Panik auf Seiten der Unternehmen, sondern nur Panik in den Medien.
Ja, die Medien müssen natürlich auch von den Nachrichten leben. Ja. Und von daher gilt auch da leider für Logistik und für Supply Chain, dass die schlechten Nachrichten dann auch mehr gelesen werden. Also da bin ich völlig bei dir. Ich hätte auch eingeschätzt, dass der Ölpreis deutlich höher ist, in der Tat. Ehrlicherweise wissen wir natürlich nicht, was jetzt noch kommt. Ne? Also ich meine, es kann sein, dass der jetzt auch noch durchaus nach oben geht. Wenn man sich die Frachtraten anschaut, in der Tat sind die relativ moderat. Also sie sind ja natürlich schon angestiegen seit letztem Dezember. Ganz einfach, weil die meisten Schiffe jetzt ja sozusagen um Afrika drumherum fahren müssen. Und dann damit ja von ihrer Fahrzeit her einfach mal 2 Wochen dazunehmen. Also von daher, da sind die Frachtraten schon angestiegen. Das ist auch überproportional zu der Entfernung angestiegen. Das merkt man schon. Frage ist in der Tat, und da wird mich eure Meinung auch sehr interessieren, ob die Welt jetzt einfach resilienter geworden ist. Na, also dass man einfach sagt, Mensch, guck mal, wir kommen aus einer Welt, wo alles irgendwie so ganz super geölt gelaufen ist, ne?
No pun intended.
Und, genau. Und jetzt plötzlich gerät es so ein bisschen aus den Fugen. Und das ist jetzt aber ja eigentlich schon einige Monate her. Und dann ehrlicherweise im Lockdown war es ja auch so, dass dann irgendwie sehr viele Sachen nicht funktioniert haben. Und dass man da jetzt dann einfach resilienter geworden ist, indem man sozusagen überall Puffer einbaut. Gegenstories sind sozusagen, was ich immer, wenn ich mit meinen lieben Klienten diskutiere, denn die Reaktion auf die ersten Houthi-Rebellen-Attacken waren dann so, oh, ich muss schon wieder ein War Room aufsetzen, weil irgendwie, kommt schon wieder alles zu spät. Wo man also denkt, na, das klingt jetzt aber nicht nach Resilienz, ne? Weil es ist ja nicht so, dass die Ware jetzt 2 Monate zu spät kommt, sondern die kommen halt mal 1 Woche oder 2 Wochen zu spät. Mhm. Also ich glaube, es ist sozusagen eine Kombination von erhöhter Resilienz und gleichzeitig einfach diesen weitergehenden Disruptionen. Aber würde mich auch interessieren, Frank, Christoph, was ihr dazu denkt.
Ja, Frank, vielleicht zuerst bei dir. Du warst der Erste, als die Nachrichten kamen vor 10 Tagen mit dem Kapern des Schiffes von MSC. Da warst du der Erste, der sagte, oh, wir müssen darüber sprechen, was hat das für Auswirkungen auf den Ölpreis, auf die Gaspreise, auf Frachtraten, überhaupt der Durchgang zum Persischen Golf, das müssen wir thematisieren. Jetzt sind wir hier, jetzt kommen wir eigentlich zum Gespräch eine Woche später und wird eigentlich gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Deshalb die Frage an dich, wie schätzt es ein?
Ja, erstmal danke. Man muss natürlich bei so einer Betrachtung immer ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Wie entwickelt sich das noch? Ne? Ich sage ganz einfach, wenn wir uns jetzt in einer Welthochkonjunkturphase befinden würde, ich glaube, die Welt würde schon wieder ganz anders ausschauen. Ne? Und das spielt uns, glaube ich, so ein bisschen noch in die Karten, ne? Dass wir einfach nicht in einer Hochkonjunkturphase im Moment uns befinden. Ja. Und wie sich das Ganze entwickeln wird, das wissen wir auch noch nicht. Ne? Wir wissen ja, die Konflikte, die sind da, die Konflikte werden auch nicht einfach zu lösen sein. Und sie haben natürlich Auswirkungen auf die Lieferketten, ja. Und wenn man jetzt einfach drüber nachdenkt, wo kommen wir denn so her, ne? In der Vergangenheit vom Lieferkettenmanagement haben wir immer so gesagt, Just-in-Time-Philosophien, das ist so, was wir machen sollen, ja. Da sind wir so in eine Phase gegangen, Corona und danach, die Lieferketten waren nicht stabil, just in case, ne? Und jetzt, um da so den Gedanken so ein bisschen aufzuknüpfen von Knut, jetzt sind wir so in einer Phase just I don't know. Ja, okay. Und das ist so eine Sache, glaube ich, da muss man sich flexibel gestalten. Ich glaube, da gibt es einige Unternehmen, die sind ziemlich gut in der Maßnahmengestaltung oder in der Reaktion, schnell auf den Markt reagieren zu können, nutzen sicherlich auch Technologie dazu. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das Thema Resilienz ein Riesenthema. Und inwiefern kann ich dann überhaupt meine Lieferketten lean fahren heutzutage noch? Und was ist richtig, was ist falsch? Ja? Und natürlich, wo gehen die Preise hin? Die Preise in der Seefracht haben sich natürlich ein bisschen stabilisiert. Bunkerzuschläge haben sich auch stabilisiert. Aber wo geht die Reise hin? Das kann dir keiner sagen. Und die Straße von Hormuz ist natürlich eine der gefährdeten Straßen im Moment. 25% der weltweiten Öltransporte laufen da durch. Flüssiggas wird da transportiert. Und man kann sich ja nur mal vorstellen, wenn da jetzt so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schiffe mal attackiert werden und es kommt zu einer Blockade. Ich glaube, das gab es schon mal in den 80er Jahren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Was passiert denn, wenn das jetzt kommen würde? Ja? Und dann, glaube ich, sehen wir eine Kettenreaktion. Und darauf muss man zumindest gedanklich sich ein bisschen vorbereiten. Ne? Und was man da machen kann als Firma, ich glaube, da sprechen wir gleich nochmal so ein bisschen drüber. Wie kann man sich da vorbereiten? Welche Szenarien? Welche Möglichkeiten hat man? Aber zumindest sollte man diese Gedankenspiele jetzt im Szenario-Book haben.
Ja, nochmal zurückgehen auf deinen Begriff, den du neu geprägt hast. Just I don't know. Klingt so ein bisschen wie Resignation. Klingt so ein bisschen danach wie, wir können die Zukunft gar nicht vorhersagen. Und was verbirgt sich da konkret dabei? Erklär mal ein bisschen, was du damit meinst.
Man muss ja einfach so sehen. Ich glaube, man hat ja jetzt festgestellt, Disruptions, wie man sagt, oder Volatilität gehört zur Tagesordnung. Ja, ich meine, das kennen wir jetzt. Die letzten 3, 4, 5 Jahre sind wir kampferprobt. Wir kriegen das einigermaßen ganz gut hin. Ja, unsere Leute, glaube ich, die kriegen das auch einigermaßen ganz gut hin, aber natürlich sind sie so langsam müde, ne, von den ganzen Themen, die wir hier beherrschen müssen. Aber geht das weg? Ich glaube, das geht nicht weg. Ne? Und wir müssen uns einfach mit den Gedanken befassen, just I don't know, heißt ja eigentlich, ich weiß nicht, was morgen passiert. Ja, ich kann es entweder so ein bisschen mit einer Kette von möglichen Szenarien und Events voraussagen, vorausschauen, planen zu einem Punkt. Ja, aber dann weiß ich doch nicht. Aber dann muss ich flexibel sein und reagieren zu können. Ne? Und ich glaube, da haben wir, und wenn ich wir, meine ich ja die ganzen Logistiker und Supply Chain Leute, glaube ich, in den letzten 3, 4 Jahren eigentlich bewiesen, dass wir das können. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen, ja, dass wir das irgendwo können. Ob wir das auf Dauer immer so können, ohne komplett im Burnout zu bekommen und müde zu werden, das weiß ich nicht. Aber deswegen habe ich auch den Begriff geprägt von just in time to just in case und jetzt just I don't know. Ja, wenn mir einer sagt oder gesagt hätte, was da vor einer Woche und jetzt gestern passiert ist, ja, haben wir das auf dem Radarschirm gehabt? Vielleicht einige hätten die Szenarien, aber da musst du schon tiefer dann drin sein, ja? Aber wissen wir denn jetzt alles, die Kettenreaktion? Nee, wissen wir nicht. Aber können wir uns auf einige Szenarien einstellen? Müssen wir uns darauf einstellen? Ich glaube schon.
Knut? Vielleicht kurz direkt darauf eingehen. Mein Gedanke geht so in die Richtung, die meisten Finanzleute gucken ja immer auf den Cashflow. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Unternehmen, die jetzt anfangen, irgendwo Cashflow zu optimieren, ne? Irgendwie Bestände runterzunehmen. Und ich glaube, das, was du sagst, Frank, ist eigentlich ein Aufruf für jeden CFO, sich dann mal zu überlegen, wie denn eigentlich sein Cashflow sein sollte. Weil was da ja sehr häufig passiert ist, wird halt Bestand irgendwie, sag mal, sinnlos reduziert. Ne? Und in Just I Don't Know heißt im Prinzip, ich habe keinen richtigen Puffer, was das dann wieder bedeutet, heißt, ich habe dann meine Transportkosten nach oben gehen. Das heißt, also, dieser klassische Trade-off, Transportkosten zu Beständen zum Entkoppeln, der funktioniert halt irgendwie nicht mehr. Ne? Und ich glaube, da brauchen wir irgendwie neue Ansätze. Und ich habe das Gefühl, dass das sich noch nicht so richtig so in der Finanzwelt durchgesprochen hat. Und das ist ja mal super, dass man da mal reinguckt und da dann einfach damit auch flexibler wird.
Christoph?
Da wären wir natürlich gut bei einem deiner Herzensthemen, Seat at the Table. Ne? Also wenn die Logistiker da ein bisschen mehr Gehör finden würden und nicht nur die Finanzer, dann wäre das sicherlich auch ganz gut. Ich denke, das, was ich jetzt gesagt habe, auch was Frank gesagt hat mit Just I Don't Know, es ist ja so ein bisschen das neue Mantra auch im internationalen Supply Chain Management. Ne? Das ist so ein bisschen Murphy's Law als Mantra. Ja, alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Und ich glaube schon, dass es wirklich multikausal ist. Das heißt, dass schon nach 2021 und Corona die Resilienzbemühungen erheblich intensiviert worden sind. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Das zweite ist, dass wir beim Ölpreis natürlich auch wissen, dass der im Normalfall ja auch erst in den meisten Verträgen dann auch mit Transportunternehmen erst, ich sag mal, mittelfristig wirksam wird. Das heißt, das Geschrei könnte dann noch kommen unter Umständen. Und ich glaube, dass das Dritte ist, dass wir schon auch eine Art Gewöhnungseffekt haben, ja, der sich ergeben hat. Frank hat es gerade so mit dem drohenden Burnout beschrieben. Das trifft es eigentlich ganz gut, ja, dass wir, sag mal, am Teich sitzen und uns die Schwäne anschauen. Und wenn da mal ein Schwarzer dabei ist, das war vor ein paar Jahren, dann haben wir den auch wahrgenommen und haben uns gewundert. Aber wenn da jetzt immer mal wieder einer dazwischen schwimmt, dann ist es irgendwann für uns relativ normal geworden. Und ich glaube, das ist schon auch ein Effekt, dass wir uns an diese externen Effekte, die so auf uns einwirken, uns auch zunehmend gewöhnen. Und das hat positive, aber auch negative Wirkungen.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ne? Und man muss sich ja auf alle Szenarien einstellen. Darum geht es ja wirklich. Ne? Und der Ansatz, den der Knut da genannt hat, ist natürlich auch richtig. Ne? Wir haben natürlich immer die Problematik, dass wir natürlich die Firmen auch nach finanziellen Kennzahlen führen und führen sollten. Ja? Auf der anderen Seite ist natürlich dann auch immer die Basiszahl und die Vergleichszahl dann sehr wichtig. Ne? Wenn wir uns natürlich so ein bisschen vergleichen mit einer Zeit vor Corona, sagen wir mal 2019, glaube ich, so ein bisschen. Ich glaube, da machen wir einen Riesenfehler. Ne? Wenn wir jetzt sagen, ja, wir können die Lieferketten genauso fahren und wieder kommen wir da dahin mit unseren Beständen und warum sind wir denn nicht auf 2019 Niveau und, ja. Dann machen wir einen Riesenfehler. Bei 2019, ich glaube, diese Welt werden wir nicht mehr bekommen. Wir sind jetzt auf 2024. Die Welt schaut viel, viel anders aus. Wir haben eine erhöhte Komplexität in den Lieferketten zu managen. Da muss man Entscheidungen treffen. Da muss man, wie gesagt, auch Trade-off machen. Und man muss so ein bisschen das Risiko abschätzen können und muss dementsprechend auch seine Lieferketten gestalten. Und Knut hat es ja gesagt, Resilience, ja, da muss man auch mal in Kauf nehmen, dass vielleicht die Bestände ein bisschen anders aussehen, weil man ja auch so einen kleinen Puffer eventuell reinbauen muss, weil die Lieferketten nicht so stabil mehr sein werden wie vielleicht vor der Corona-Zeit in 2019. Und das ist ganz einfach so und das ist pragmatisch gedacht, aber natürlich schwer umsetzbar, weil natürlich wir noch so die Gedanken drin haben in einigen Köpfen, dass wir die Firmen führen wollen, wie wir sie geführt haben im Jahre 2019.
Ich bin mal kurz Pessimist, ich bin eigentlich Optimist, aber wir haben uns mal angeschaut, wenn man sozusagen so globale Flüsse anschaut, dann ist durch den Suezkanal fließen noch ungefähr 12% des globalen Handels. Ne? Das ist ja schon mal eine ganz schön große Zahl. Und wenn jetzt da der Suezkanal nicht mehr so richtig funktioniert, wir haben uns mal angeschaut damals, als da die Ever Given da so irgendwie so quer stand, wenn das jetzt noch ein paar Wochen weitergegangen wäre, dann haben sozusagen die makroökonomischen Modelle gezeigt, dass die Inflation auf 8-10% nach oben gegangen wäre. Jetzt nochmal, Frank, zu deinem Punkt, die Straße von Hormuz, wenn da jetzt irgendwo mal was passiert und sich da was staut, ja, und dann sozusagen die Energieversorgung nicht mehr da ist, was passiert denn dann? Ich glaube, wir sehen das im Augenblick, sehen wir auch die Auswirkungen sozusagen auf den Ölpreis noch nicht so, weil es inzwischen in der ganzen Welt viele Produzenten gibt. Also ich bin dafür tatsächlich zu jung, aber da gab es mal so eine Ölpreiskrise in den 70ern. Und der Grund dafür war sozusagen, dass die Ölreserven aus wenigen Ländern kamen. Ne? Die USA hat dann ja angefangen, massiv Öl und Gas zu fördern. Und ich glaube, jetzt haben wir sozusagen einfach eine Verteilung auf der ganzen Welt von Ölreserven oder ölfördernden Ländern. Und dadurch haben wir sozusagen auch so einen Nivellierungseffekt. Ne? Das ist gut. Straße von Hormuz, ich glaube, wenn die zu ist, dann haben wir ein Problem.
Christoph?
Ja, ich würde vielleicht noch einen weiteren Aspekt ins Spiel bringen, den wir jetzt noch gar nicht beleuchtet haben. Jede kriegerische Auseinandersetzung sorgt natürlich vor allen Dingen mal dafür, dass mehr Unsicherheit entsteht. Ja? Und den Effekt, den schätze ich sogar unter Umständen für größer ein. Das ist, wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo die Konsumentenlaune offensichtlich ganz leicht wieder, ganz sachte auch wieder ansteigt. Und das könnte natürlich der absolute Killer werden, wenn da jetzt eine größere Auseinandersetzung entsteht. dass halt wieder größere Unsicherheiten da sind, die eben massiv die Konsumlaune beeinflussen. Ja, und das dann eben indirekt für Unternehmen dann eben am Ende spürbar ist. Ne? Nicht nur in der Konsumgüterindustrie, sondern insgesamt einfach sich auswirkt. Das haben wir eigentlich in der Vergangenheit immer gesehen, wenn solche Krisen wirklich sich vergrößert haben, dass der Effekt eigentlich fast am stärksten am Ende ist und wirkt und auch auf alle wirkt. Und das wäre eher meine Sorge, dass wir sozusagen jetzt mittelfristig indirekte Effekte eben dadurch spüren. Ne? Das würde ich zumindest so einschätzen, ja.
Ja, guter Punkt. Mehrfach ist jetzt hier diese Aussage gefallen, wir müssen auf alle Szenarien vorbereitet sein. Aber was heißt denn das in der Praxis? Knut, gib uns mal einen Einblick davon, was es heißt, wenn jemand sagt, wir müssen auf alle Szenarien vorbereitet sein. Was heißt das konkret?
Nehmen wir an, du hast jetzt eine globale Wertschöpfungskette, ja, und du guckst irgendwie deine Ströme an, findest dann raus, du kriegst einiges an Komponenten aus Asien geliefert. So, und dann musst du sozusagen da einfach mal gucken, wo können denn da eigentlich Engpässe sein? Also da können zum Beispiel, das kann bei Unternehmen sein, das kann irgendwo an Grenzen sein, das kann bei dem Transport sein, das kann dann auch bei dir selbst dann passieren. Das heißt, man muss sozusagen hier eine Transparenz erzeugen und dann mal verstehen, entweder es kann sein, dass die Nachfrage nach oben geht, dadurch komme ich irgendwie zu einem Engpass, oder die Nachfrage geht auch nach unten. Das kann ja dann genauso passieren, dass ich dann irgendwelche Kosten habe, die ich eigentlich nicht haben will. So, und wenn man das jetzt mal versteht, muss man sich überlegen, was kann ich denn dagegen machen? Kann ich denn auf einen anderen Transportweg gehen? Kann ich denn entkoppeln über Bestände? Es gibt gerade sehr viele Diskussionen über Veränderungen der Netzwerke. Na, Frank hat auch ein paar Beispiele in Mexiko genannt. Das heißt also, dass ich da eine strukturelle Veränderung herbeiführe. Und das bringe ich dann alles zusammen. Ja? So moderne Leute reden dann immer von einem Digital Twin. Aber eigentlich bringen wir nur das ganze Netzwerk dann irgendwie mal zusammen und überlegen mal, an den ganzen Stellen, was kann schiefgehen, wenn ich mal dran rüttele und ich überlege, was mache ich. Und dann ganz wichtig ist, glaube ich, und das ist das, was häufig unterschätzt wird, ist, diese ganzen Maßnahmen haben ja eine gewisse Zeit, um dann auch zu wirken. Das heißt, ich muss mir dann überlegen, wie lange braucht das? Sagen wir mal, du hast eine Maßnahme, wo du dir einen anderen Transportweg aussuchst. Da brauche ich aber irgendwie 4 Wochen, um das dann auch umzurouten. Diese 4 Wochen muss ich jetzt also im Prinzip muss ich jetzt beobachten und muss dann verstehen, soll ich jetzt schon mal was umrouten oder nicht? Das heißt, ich muss aber immer sozusagen beobachten und dann sagen, wann muss ich dann eigentlich reagieren?
Okay, 4 Wochen ist noch sehr optimistisch, wenn es um solche Änderungen von Transportwegen geht. Viel komplexer ist, wenn du ganz andere Sourcing-Regionen beispielsweise auf einmal nutzt, andere Supplier in verschiedene Regionen finden musst. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit oder wie groß ist das Risiko, dass, wenn ich dann soweit bin und tatsächlich mein Sourcing neu aufstelle, die Welt sich dann schon wieder verändert hat? Das ist ja immer gerade dieser Zwiespalt, in den du da kommst. Du musst langfristig planen, aber die Welt verändert sich so schnell, dass du dann, wenn du soweit bist, mit deinem Plan den umsetzt und tatsächlich die Maßnahmen greifen, die Welt sich schon wieder weitergedreht hat und im Prinzip schon wieder neu schauen musst. Frank?
Ja, und vor allen Dingen, das Riesenthema ist ja, inwieweit bist du überhaupt flexibel, Umstellungen vorzunehmen. Wenn man jetzt einfach mal Lieferanten anschaut und Qualität und die Prüfung und so weiter und so fort machen muss, ja, dann ist man ja eigentlich gar nicht so schnell in der Lage, seine Lieferantenstruktur zu ändern. Also ist ja ein Prozess, der dauert ja ein bisschen, ja. Und dementsprechend ist man natürlich auch so ein bisschen gefangen in seinem eigenen System, was man da so ein bisschen hat. Es sei denn, man hat eine andere Struktur und eine andere Strategie gefahren, wird ja auch viel so ein bisschen gesprochen zwischen Single-Sourcing, Dual-Sourcing-Strategien. Und ich glaube, die Unternehmen, die sich da so ein bisschen anders aufgestellt haben auf Dual-Sourcing und so weiter, die haben jetzt letztendlich auch bessere Alternativen. Und ich gebe dem Knut natürlich recht, du musst Transparenz in deinem Netzwerk haben. Nicht nur deine Lieferanten, sondern auch die Unterlieferanten spielen natürlich eine Riesenrolle dabei. Aber natürlich die Schwierigkeit ist, inwieweit haben wir die Transparenz heute und vor allen Dingen, inwieweit haben wir die Visibilität zu sehen, wenn da irgendwo mal was schief geht in der Kette, dass wir dann immer noch reagieren können. Und das ist ja die Frage der Risikoeinschätzung und Risikobewertung. Und dann kommt das Thema Resilienz immer. Wenn ich weiß, ich habe ein erhöhtes Risiko in meinen Lieferketten, dann muss ich natürlich dafür Sorge tragen und eventuell meine Bestände ein bisschen anpassen.
Christoph?
Also ich würde vielleicht noch eine Sache hinzufügen und davon bin ich tatsächlich überzeugt. Ich glaube, was wir sehen werden und ja aktuell schon sehen, aber in Zukunft noch mehr sehen werden, sind immer stärkere und intensivere Vertikalisierungsbemühungen von Unternehmen. Das heißt, du nimmst wieder als Unternehmen mehr in die Hand, was vor- und nachgelagert ist. Das sehen wir ganz intensiv bei ganz vielen Händlern im Moment. Und gleichzeitig eben nicht nur Vertikalisierung, sondern noch weiter das Ganze zu fassen im Sinne von Aufbau eigener Ökosysteme, ja, in denen ich tatsächlich deutlich mehr Verantwortung übernehme, den Vorteil natürlich habe, dass ich Durchgriff habe auf die Kette, sowohl vor- als auch nachgelagert, eben informationsbezogen und kommunikationsbezogen, nicht mehr so stark abhängig bin von externen Partnern, sondern eben mehr in die eigene Hand zu nehmen. Mit dem Risiko, da steht natürlich auch wieder ein neues Risiko. Ja, nur einen Satz, den ich aus meinem Studium behalten habe. Alles hat seinen Trade-off und das gilt natürlich da auch, dass du natürlich dann plötzlich in der Pflicht bist, Kapazitäten auszulasten. Das sehen wir eben auch. Aber ich glaube, viele sind zunehmend bereit, das zu tun, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf internationaler Ebene. Ich glaube, das wird eine Antwort in Zukunft sein. Und wenn wir ehrlich sind, der Handel hat dieses Thema eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren intensiv vorangetrieben. Währenddessen in der Industrie wir eher sehr, sehr atomistische, kleinstückige Supply Chains gefunden haben, die auf sehr, sehr viel Outsourcing gesetzt haben und sich das jetzt im Moment so ganz langsam wandelt, sowohl in der Automobilindustrie, aber auch in vielen anderen Bereichen, wo wir immer mehr Vertikalisierung und Integration in eigene Logistikketten sehen. Und ich glaube, dass diese ganzen Krisen das wirklich nochmal befeuern. Ne? Beispiele gibt's ohne Ende. Da sind nicht nur die Shein's und Lidl's dieser Welt, sondern auch die Bemühungen, die wir bei Amazon sehen, die wir bei Alibaba sehen, die wir bei Walmart sehen, die wir bei vielen Großhändlern sehen, aber auch in der Industrie, Automobil, Batterieherstellung beispielsweise, zeigen, dass das, glaube ich, der Weg sein wird und auch eine der zentralen Antworten ist.
Aber nochmal zurück zu diesem Thema Resilienz und vor allem auch Abhängigkeiten. Jetzt gab es ja lange das Mantra, wir müssen mehr De-Risking betreiben, gerade was China als Sourcing-Markt und als Handelspartner anbelangt. Aber wenn du jetzt mal schaust, hörst du ganz, ganz viele Unternehmen, die das irgendwie falsch verstanden zu haben, scheinen und jetzt verstärkt in China investieren und noch stärker nach China reingehen, um da nicht den Markt zu verlieren. Beispielsweise Automobilindustrie ist ein perfektes Beispiel. Das sieht nicht nach De-Risking-Strategien aus, sondern das ist genau das Gegenteil. Verstärkt reingehen, noch mehr in den Markt investieren, um da nicht diesen wichtigen Markt zu verlieren. Knut, dein Blick darauf.
Da bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht auch zu De-Risking gehört. Also wenn wir so einen Schritt zurück machen, was haben wir gesagt? Wir haben festgestellt, wir hängen von wenigen Lieferanten ab. Als Lösung sagen wir müssen jetzt irgendwo mal sicherstellen, dass entweder die Produktionsstandorte dann irgendwo aufgeteilt werden, ne, dass man sozusagen nicht von einer Region abhängt, die dann irgendwie plötzlich in Lockdown geht, oder auch von zwei unterschiedlichen Unternehmen dann sourcen, ne, als Dual Sourcing. So, und das passiert ja. Also wenn man sich anguckt, die Foreign Direct Investments in Mexiko sind noch nie so hoch gewesen. Ich glaube, gerade irgendwie 3 Tage ist es her, dass Mexiko China als den größten Handelspartner von USA abgelöst hat. Also da passiert was. Ja,
das passiert aber das auch, was sind, in sind das nicht die ganzen chinesischen Unternehmen, die dort die Fabriken in Mexiko aufbauen?
Das, ja, teilweise natürlich auch. Aber wenn du jetzt sozusagen einfach mal sagst, du gehst aus diesem Regionalen, gehst du raus, ne, dann kann das ja auch zum De-Risking führen. So, die Unternehmen, die jetzt auch wieder reingehen, es gibt in der Tat Unternehmen, die sagen, Mensch, in China, der Markt ist super interessant, ich habe aber kein Werk da. Wenn ich da also irgendwas machen will, dann muss ich da reingehen. Deswegen gibt es auch Unternehmen, die jetzt dann reingehen. Ich glaube auch nicht, dass die globalen Flüsse, wenn man sich die anschaut, dass wir jetzt in 2 Jahren was sehen, was sich dann irgendwie so komplett separiert. Wir haben uns das mal angeschaut und also ich meine, das ist jedem auch klar, aber wir haben es halt mit Zahlen bewiesen, dass es einfach keine Region gibt, die für sich alleine stehen kann. Funktioniert einfach nicht. Mhm. Allein in Europa, um euch da mal eine Zahl zu nennen, fand ich super spannend, kam raus, selbst wenn wir jetzt alle auch die seltenen Erden, wo ja jeder glaubt, die sind selten, aber die sind ja nicht selten, ne? kriegt man ja überall. Nur die Prozesse sind manchmal so ein bisschen dreckig, deswegen machen wir das nicht so gerne. Aber wenn man jetzt sozusagen alle Rohstoffe auch in Europa hätte, wir bräuchten 50 Millionen zusätzliche Arbeitskräfte, um die Gesamtwertschöpfung, die wir hier verbrauchen, dann auch herzustellen. Das funktioniert einfach nicht. Also von daher, es gibt sozusagen keine komplette Entkopplung. Die Globalisierung wird weitergehen, aber sie wird eben auch natürlich so weitergehen, dass du sagst, okay, ich will jetzt aber auch dann eben Region für Region unabhängiger sein.
Frank? Zumindest mit der Produktion, ja. Und du möchtest ja irgendwo produzieren, nah am Markt, wo du deine Produkte dann auch verkaufst, ne? Um letztendlich auch so ein bisschen Risiko und Schwankungen aus den Lieferketten rauszunehmen und natürlich diese Volatilität so ein bisschen abzufangen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, um jetzt mal so ein bisschen die Risking zu sprechen, natürlich eine Abhängigkeit. Ich gebe mal das beste Beispiel. Wir haben ja so gesehen, was mit dem Kupferpreis passiert ist in den letzten 2-3 Wochen oder sowas. Was ist denn passiert? Wir haben 30% Abhängigkeit von China in dem Bereich, im Kupferbereich, und die Produktion wurde runtergefahren, das heißt gekappt. Das heißt, man spielt da so ein bisschen mit der Kapazität und mit den Preisen und wir haben eine Abhängigkeit, ja, in gewissen Dingen. Und das müssen wir einfach verstehen, dass sie da ist und da müssen wir einen Weg finden, wie wir trotzdem miteinander einen fairen Handel weltweit hinbekommen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich diese Risiken in unseren globalen Lieferketten, ob das jetzt Straße von Hormuz ist oder andere Dinge halt, die wir ja schon erlebt haben. Und da müssen wir eben schauen, wie beherrschen wir die. Entweder beherrschen wir sie durch eine Regionalisierungsstrategie, indem wir unsere Produktion jetzt eher in die Märkte dann reinschieben, wo wir dann auch unsere Produkte verkaufen. Oder wir müssen es über die Bestände machen, ne? Um eben ein Teil resilienter zu werden. Aber wir haben halt diese Risiken, diese Szenarien und müssen dafür planen.
Aber ist das nicht so, Frank, dass auch viele, und auch die Frage gerne an Knut, ist es nicht so, dass viele Unternehmen eben auch diesen Nearshoring-Ansatz wählen, um eben sich innerhalb eines Handelsabkommens zu bewegen, damit sie eben nicht Importzöllen unterlegen sind, irgendwelchen Einfuhrbeschränkungen und Ähnliches. Deswegen ist Mexiko ja so interessant, mit Mexiko, USA und Kanada eben gemeinsam. Das ist doch, glaube ich, auch einer der Treiber, oder?
Ja, sehe ich genauso. Aber das ist ja auch ein Risiko, was man so ein bisschen gesehen hat über die Jahre. Das haben wir ja gesehen auch bei der Trump-Administration, dass das so ein bisschen in die Richtung geht. Biden macht's weiter. Man sieht das ja. Und diese Administration oder die Entscheidungen, die da getroffen werden, haben natürlich irgendwo auch maßgeblichen Einfluss darauf, auf die Entscheidungen und Investitionen, die Firmen treffen. Das ist das eine Thema. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn du das Risiko die letzten 4 Jahre, 5 Jahre so gesehen hast, globale Lieferketten, haben wir eben drüber gesprochen, dann fragst du dich natürlich, gibt es da einen besseren Weg? Ja, wir haben Transportpreise gesehen innerhalb der Corona-Krise, die waren, ich weiß nicht, 1000-fach höher, wie es vorher gewesen ist. Ne? Und da muss man sich natürlich so ein bisschen drauf einstellen und muss sagen, möchte ich das immer so haben? Gibt es einen anderen Weg? Und natürlich, dann fallen so eine Dinge da so ins Gewicht, die du angesagt hattest mit den Zöllen. Wir gehen ja so ein bisschen auch wieder in die Richtung rein. Das hatten wir in den 80er Jahren auch irgendwann mal gehabt. Und jetzt gehen wir so ein bisschen wieder in die Richtung zurück. Aber viele Faktoren spielen dabei eine Rolle, aus meiner Sicht.
Knut, noch ein abschließendes Wort dazu, bevor wir uns dem Thema E-Commerce und chinesische Shopping-Apps und Temu und Shein und Christophs Lieblingsthemen widmen.
Ja, ich glaube in der Tat, also als Abschlusswort, es bleibt volatil, die Volatilität wird nicht runtergehen. Wir müssen uns auf diese Volatilität einstellen, wir müssen sie managen, wir müssen sie proaktiv managen, haben wir viele, viele Beispiele genannt und wir müssen, Christoph hat ja so nett auf unser Buch hingewiesen, wir müssen als Logistiker und Supply Chain einfach sicherstellen, dass wir dann auch von allen anderen gehört werden und jetzt sind halt mal die Finance-Leute dran, um mal zu gucken, was ist denn eigentlich der Bestandwert? Und diese Trade-offs mal zu verstehen. Ne? There is no free lunch, da müssen wir reingehen. Ich würde sagen, das Thema, über das wir sprechen, bleibt weiterhin interessant und da gibt es noch viel zu tun.
Wir werden so lange begleiten. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Thema, was wir schon angekündigt hatten. Und zwar würde ich gerne, Christoph, von dir ein kleines Update bekommen, was das Thema Temu, Shein und jetzt auch TikTok-Shop betrifft. Vielleicht mal angefangen mit Temu, über das wir ja schon häufig gesprochen haben. Da kommen jetzt so die ersten Stimmen, da werden so die ersten Meinungen laut, ob wir vielleicht schon Peak Temu erreicht haben, ob diese erste Euphorie abflacht, dass vermutlich auch die Umsatzzahlen und die Marktdurchdringung, die Temu hier in kürzester Zeit sowohl in den USA als auch in Europa erreicht hat, dass die vielleicht dramatisch übertrieben und überschätzt wurden. Ich habe, glaube ich, in vielen Diskussionen oder in vielen Gesprächen, die warten, darauf hingewiesen, dass ich dieser Umfrage beispielsweise, die da besagt, dass schon ein Viertel der deutschen Bevölkerung zwischen 16 und 65, ein Viertel, jeder Vierte schon mal bei Temu bestellt haben soll, dieser Statistik, dieser Umfrage glaube ich nicht. So, jetzt kommst du. Haben wir Temu völlig überschätzt? Haben wir Peak Temu erreicht? Und was gibt es auf Seiten Temu noch zu berichten?
Ja, ich muss jetzt erstmal mit dem Vorurteil aufräumen, dass es mein Lieblingsthema ist. Das ist definitiv nicht. Vor allem agiere ich ja typischerweise immer antizyklisch. Wenn jeder über das Thema spricht, dann spreche ich eigentlich immer weniger drüber.
Oh, das ist aber gefährlich. Du sprichst dann über die langweiligen Themen, über die kann ich sprechen.
Nein, über die neuen Themen und nicht über die dann irgendwann ausgelutscht sind. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es dann wirklich nichts Neues mehr gibt. Aber es gibt tatsächlich ein paar neue Entwicklungen, die durchaus spannend sind. Ich bin bei dir, um die Frage zu beantworten. Es deutet sich zumindest an, dass wir, ich sag mal, so ein bisschen den Peak of Inflated Expectations erreicht haben. Ja, das zumindest gibt es so Zahlen auch unter anderem wieder aus den USA, die dann sagen, die Google-Eingaben zu Temu und Shein, die steigen nicht mehr, sondern die lassen jetzt deutlich nach. Ja, ob das jetzt unbedingt dann was mit dem Geschäft zu tun hat, ist schwer zu sagen. Was man aus dem deutschen Markt hört,
da könnte man argumentieren, inzwischen kennt jeder Temu, muss keiner mehr googeln.
Ja, genau. Also deswegen sind alles vage Aussagen. Was man aus dem deutschen Markt zumindest heraushört, ist, dass die Mengen bei weitem nicht so sind, wie Temu sich das erhofft. Da sind die Planzahlen deutlich höher und offensichtlich auch noch nicht erreicht.
Moment, wissen wir denn, was Temu sich erhofft? Ich meine, die sind so verschwiegen, man weiß so wenig über deren Geschäftszahlen. Und jetzt darüber zu spekulieren, was deren Erwartungen sind, ist vielleicht ein bisschen ambitioniert.
Also die Erwartungshaltung liegt bei knapp 250 Millionen Sendungen im Jahr. Und da sind wir noch ein ganzes Stück davon entfernt. Und das ist zumindest das, was man so aus dem Markt heraus hört. Aber auch das ist jetzt kein Temu-Zitat, ja, um es mal so zu sagen. Was hat sich Neues ergeben? Das ist schon interessant. Das eine ist, Temu ist recht schnell jetzt dabei gewesen, den Marktplatz in den USA und seit kurzem auch in Europa tatsächlich zu öffnen. Also es gibt ja drei Modelle, die Temu im Moment fährt. Das eine Modell ist das klassische, ab China aus dem Fulfillment Center in die Absatzmärkte rein. Das besteht auch weiterhin. Das zweite Modell ist, dass sie in Absatzmärkte reingehen, Lieferanten dort anbinden, die eine bestehende Lagerhaltung haben, und die dann direkt ab Lieferant in Richtung Endkunde liefern. Das ist das Modell, wo sie in den USA mit angefangen sind, vor einigen Wochen mit 1.000 Lieferanten, überwiegend chinesischen. Mittlerweile sollen es nach Medienangaben 5.000 Lieferanten schon sein, was schon gigantisch ist in der kurzen Zeit. Ja, man sich mal überlegt, Otto hat im letzten Jahr steht bei 6.500 Händlern und hatte davor das Jahr 5.000. Also das ist schon enormes Wachstum, aber die sind innerhalb von Wochen, haben diesmal verfünffacht, zumindest laut Medienberichten. Wie gesagt, immer mit einer gewissen Vorsicht. Das ist das zweite Modell, also Ablieferant. Das ist auch das Modell, was sie jetzt in Europa, mit dem sie in Europa starten. Auch nicht wirklich offiziell. Es gibt entsprechende Posts dazu, dass die Privacy Policy von Temu sich jetzt geändert hat, aus der man erlesen kann, dass sie offensichtlich wohl auch entsprechend jetzt europäische Lieferanten anbinden, aber auch nur eben über Lager der Lieferanten in Europa. Und das dritte Modell ist das, was sie jetzt wiederum in den USA weiter ausrollen. Das ist dann mit externen Logistikdienstleistern Fulfillment Center aufbauen. Da werden zwei Dienstleister explizit genannt, Winit und Easy Export. Das sind Fulfillment-Dienstleister, mit denen man wohl in den USA zusammenarbeitet und die dann wiederum Sendungsmengen von Händlern, die in den USA ansässig sind, konsolidieren und von dort aus den Versand an Endkunden orientieren. Also es ist so ein dreistufiges Modell, was man eben sieht, offensichtlich mengenabhängig, das eben gefahren wird. Und das ist tatsächlich ein Stück weit neu, das muss man sagen. Das Zweite, was man noch...
Kurze Frage, wenn ich hier unterbreche. Du sagst, das ist neu für Temu, aber das Modell, was du jetzt gerade beschreibst, klingt jetzt irgendwie überhaupt nicht neu. Also
nee, ist es
nicht. Irgendwo Lager und dann lagere ich was und dann liefere ich es aus. Das ist ja klassisch E-Commerce 1:1, oder?
Absolut. Also ich sage, da haben sie das Rad nicht neu erfunden, sondern das ist einfach offensichtlich deren Strategie, wenn sie in neue Absatzmärkte reingehen, zunächst einmal das komplett über China abzuwickeln, dann lokal entsprechend den Marktplatz zu öffnen und zunächst einmal, früher hat man ja gesagt, Versand ab Lieferant, ja, heute heißt es dann Direct to Consumer oder wie auch immer, ja. Es ist schon 50 Jahre alt, das Modell, ja, also das ist jetzt nicht so wahnsinnig neu. Und der dritte Schritt ist dann halt immer auch in den Absatzmärkten aber Fulfillment Center von externen Dienstleistern zu nutzen, die wiederum konsolidieren und den Versand vor Ort eben organisieren. Das ist das, was offensichtlich jetzt wohl in den USA an mehreren Standorten eben stattgefunden hat. Ja, also insofern glaube ich, man sieht, man expandiert und baut weiter aus. Aber wie Boris gerade schon gesagt hat, offensichtlich ist der Erfolg oder dieser Peak jetzt im Moment erstmal erreicht und das Wachstum kommt nicht so ganz von alleine.
Was ist denn überhaupt die Motivation eines US-amerikanischen Händlers, Teil von Temu zu werden und da mitzumachen?
Naja, die Reichweite definitiv, die Reichweite der Plattform. Insgesamt ist ja das Spannende eigentlich daran, dass das den Wettbewerb unter den Sellern natürlich intensiviert. aus Sicht der Plattform, ja, also die Seller, die sonst über Amazon und Walmart und andere unterwegs waren, die haben natürlich jetzt eine weitere Option mit Temu. Also das ist natürlich schon interessant. Erstmal Reichweite und Umsatz. Also insofern schon ein Modell, das ziehen kann. Das gleiche auch in Europa. Und aus Sicht von Temu heißt das natürlich auch, den Versuch, zumindest in Teilen des Sortiments, die Lieferzeiten zu verkürzen. Ja, also wenn ich lokal im Markt bin, bin ich natürlich schneller beim Kunden. Und diese 7, 8, 9, 10 Tage, die im Moment da sind, die werden zwar von vielen Kunden offensichtlich wirklich akzeptiert, weil der Preis so günstig ist, aber schneller ist besser in dem Fall.
Und was für Produkte sind das dann? Also US-amerikanische Händler, was für Produkte? Das müssen ja andere Produkte sein als die, die ich normalerweise jetzt auf der Temu-App finde, die aus China kommen. Sonst kann ich ja nicht konkurrieren als US-amerikanischer Händler, oder?
Ja, das Interessante ist halt, im Moment sind alle Händler, die, zumindest wird das so benannt, ja, alle Händler, die dort wirklich schon auf der Plattform von Temu aktiv sind, sind originär chinesische Händler, die aber Standorte in den USA haben, die also schon über eigene Lagerstandorte dort vor Ort verfügen. Okay. Und eben zum Großteil auch mit bestehenden Marktplatzanbietern wie Amazon und Co. zusammenarbeiten.
Verstanden. Frank?
Ja, ich habe mal eine Frage. Ne? Ich habe mir jetzt so gedacht, ich bin jetzt ein Händler, ne? Ein deutscher oder vielleicht ein amerikanischer Händler, und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder docke ich mich an mit Amazon oder docke mich an mit Temu. Wo ist denn jetzt der Vorteil, wenn ich das mit Temu machen würde gegenüber von Amazon?
Also es gibt schon Unterschiede in der Art und Weise, wie man mit den Lieferanten umgeht. Ich meine, beide bieten Reichweite. Beide haben natürlich, sag ich mal, ein gewisses Branding. Da ist natürlich die erste Frage, möchte ich damit in Verbindung gebracht werden? Ja, mit Temu, über die ja eben auch sehr, sehr viel, sehr negativ berichtet wird, eben Qualitätsmängel und so weiter. Ich sage mal, das ist sicher eine Entscheidung und nicht unbedingt zwingend ein Vorteil, aber die Reichweite ist natürlich da. Und das zweite ist schon, man kann schon feststellen, Temu hat ein verstärktes, wir sagen Seller-Playbook, ja. Also die sind schon sehr stark orientiert, den Verkäufern auf der Plattform das Leben möglichst einfach zu machen. Währenddessen du ja bei Amazon sehr, sehr viele Vorgaben hast bezüglich Anlieferung, Lagerhaltung und sonstigen, ist das tatsächlich bei Temu nicht der Fall, ja, sondern wenn du es in die Fulfillment Center lieferst, dann geht es darum, die Produkte abzuliefern, und alles andere wird dann von Temu organisiert oder von den Dienstleistern, die für Temu arbeiten. Und offensichtlich ist es im Moment so, das ist auch ein Ansatz, um die Seller-Basis zu stärken, die sogenannte Take Rate, also die Provision, die sich die Plattformen eben selber, die selber vereinnahmen, die sind bei Temu im niedrigen einstelligen Prozentbereich, wird zumindest so gesagt, und bei Amazon wissen wir deutlich höher gestaffelt.
Das ist die Einstiegsdroge, genau. So lockt man die.
Ja, genau. Genau,
aber ich habe noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Aber ist nicht ein wesentlicher Alleinstellungsmerkmal von Amazon die Amazon Logistik? Last Mile, wie kriegt denn das Temu hin?
Ja, absolut. Die arbeiten halt mit den lokalen Paketdiensten zusammen. Da sind sie alle, die DHLs, DPDs, Hermes und Co. Die und in den USA natürlich UPS und US Postal Service und FedEx. Das sind halt die Standardspieler, die dort im Markt sind. Und es ist auch nicht zu erkennen, zumindest hört man das so, wollen die wirklich ihr Asset-Light-Modell weiterfahren. Ja, die sind wenig bis gar nicht interessiert daran, eigene Strukturen aufzubauen und sich dieses Anlagevermögen in die Bilanz zu legen, sondern die sind sehr stark darauf bedacht, sehr flexibel zu sein und eben letztendlich alles mit externen Partnern zu machen.
Also die Chance für deutsche, europäische Logistikdienstleister, wenn sie dann hier mit Partnern vor Ort aktiv werden wollen.
Ja, das ist hier interessant. Also auch nochmal eine Dimension, dass sie sich jetzt mit Winit und Easy Export eben zwei gesucht haben, die eigentlich ja die US-based sind, ja, und eben keine klassischen China-Spieler sind. Das heißt also keine Copycats irgendwie aus China, die jetzt einen Ableger in den USA haben.
Aber wenn ich jetzt nochmal, ich muss da einfach nochmal einhaken, ne? Und muss mal eine kritische Frage stellen und sagen, ja, die sind ja eigentlich auch nicht so bekannt, die Player, die du eben da gesagt hast. Ich hätte ja so UPS, FedEx oder wen auch immer auf dem Bildschirm gehabt, wenn es in den USA ist. Kann da eine Übernahmestrategie der Fall sein, dass ich jetzt sage, okay, jetzt arbeite ich mal mit zwei lokalen Playern zusammen, übernehme die irgendwann mal und dann baue ich mir meine sogenannte Temu-Logistik dadurch auf?
Frank, denkbar ist alles, würde ich sagen, ja. Aber im Moment kann ich ja nur widerspiegeln ein Stück weit, was so die Wahrnehmung im Markt eben ist. Und die ist, dass sie es definitiv nicht wollen, ja, dass sie also keine Kapazitäten haben, wo sie irgendwo selber für Auslastung sorgen müssen, sondern dass sie gerade Asset Light und möglichst flexible Modelle haben, weil wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, weil sie noch nicht wissen, wie die Mengenentwicklung denn wirklich sein wird. Ja. Also wenn du eine unsichere Mengenplanung hast, dann baust du dir nicht sofort da große Strukturen auf, sondern dann schaust du erstmal in Ruhe die Entwicklung an und machst so ein bisschen nach dem Prinzip Pay-per-Use und fährst du wahrscheinlich besser damit.
Christoph, wie groß ist denn das Risiko für Temu, dass der deutsche Gesetzgeber, die deutsche Politik oder auch auf europäischer Ebene dazwischen gegrätscht wird und tatsächlich mal Nägel mit Köpfen gemacht wird und das Ganze ein bisschen eingedämmt wird in Bezug auf die Zollrechte, die Steuerrechte, die Sicherheitsbestimmungen dieser Produkte und so weiter und so fort. Diese ganze Litanei, diese ganze lange Liste an Beschwerden oder an Problemen, die wir mit Temu sehen, wenn da tatsächlich dagegen vorgegangen wird, wie wirkt sich das aus auf Temu und auf deren Pläne dann?
Also ich glaube, die Gefahr ist schon, die ist sehr groß und ich glaube auch, dass Temu die sieht und es ist ja nicht nur Temu, es betrifft auch AliExpress und es betrifft auch Shein, ne? In Frankreich beispielsweise. Also die Regierungen, glaube ich, sind sowohl in den USA als auch in Europa überall mittlerweile hellhörig geworden. Also insofern, glaube ich, alle Kritiker, die sagen, je mehr ihr darüber sprecht, umso bekannter werden die. Da würde ich mal entkräften und dem entgegenhalten, dass das eigentlich erst dazu geführt hat jetzt, dass das Thema auch in der Politik wirklich wahrgenommen worden ist als Problem für viele Händler. Das muss man einfach mal so feststellen. Die Verbraucherzentralen haben jetzt tatsächlich ja auch Beschwerde eingereicht. Und die Gefahr ist groß, vor allen Dingen deswegen, weil es ja seit März, glaube ich, gelten die Digital Service Act und die Digital Market Act in der EU. Und die Zahlen, die wir jetzt kennen aus dem letzten Monat, also da geht es ja darum, dass strenge Regeln für Plattformen und Spieler auferlegt werden, die eine gewisse Größe haben. Das heißt mehr als 45 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Und die aktuellen Zahlen sagen, dass erstaunlicherweise Temu da deutlich drüber liegt. Amazon ist da der sag mal, Anführer der Liste mit über 180 Millionen aktiven Nutzern in Europa. Und dann kommen aber auch schon die Spieler wie Shein und AliExpress mit knapp über 100 Millionen. Und dann kommen Temu und Zalando mit 75 Millionen aktiven Nutzern pro Monat. Das heißt, die sind sogenannte Very Large Online-Plattforms in der EU-Sprache und unterliegen damit eben auch mehr Rechenschaftspflichten und strengeren Regelwerken, ja, die in unterschiedlicher Weise eben auch entsprechend wirken. Und das Gute, sag ich mal, aus unserer Sicht daran ist, dass die Unternehmen gezwungen werden, mehr über das, was sie tun, zu berichten und zu reporten. Das heißt, wir werden in den nächsten Monaten, Jahren erheblich mehr Informationen über deren Geschäftsgebaren bekommen. Das ist ja auch im Übrigen auch eine Extrakt aus der europäischen Lieferkettenrichtlinie, dass wir wahrscheinlich immer mehr über Beschaffungswege und Beschaffungskanäle vieler Unternehmen erfahren werden. Insofern, das ist zu erwarten, um deine Frage zu beantworten, dass der Druck da deutlich größer wird, weil man einfach das auch ein Stück weit als Bedrohung des lokalen Handels sieht.
Ja, kannst du denn mal näher eingehen auf diese Geschichte aus Frankreich dort, die ja ganz rabiat jetzt gegen Fast Fashion vorgehen wollen. Da ist, glaube ich, ein Gesetzesvorschlag gerade in der Mache. Das ist ein neues Gesetz, das irgendwie im Parlament diskutiert wird, wonach die Kunden 10 Euro pro Artikel draufzahlen sollen, wenn es sich bei dem Modeartikel um einen Fast Fashion Artikel handelt. Das ist noch die Frage, was ist ein Fast Fashion Artikel, wie wird das festgestellt? Und ja, erklär mal kurz, was es mit diesem Vorschlag da auf sich hat und ob das vielleicht nachahmungswürdig wäre für Deutschland, wahrscheinlich eher nicht.
Also der Hintergrund und die Begründung ist ja, dass man eben, dass Bekleidung in der Herstellung eben einer der größten CO2-Emittenten ist und dass man letztendlich die Produktion und den Verbrauch von Kleidung eben deutlich reduzieren möchte. Und da fängt halt ein Land mal damit an. Wir in Deutschland fangen ja auch mit vielen Dingen an. Und das in dem Fall hat Frankreich eben einen entsprechenden Entwurf ins Parlament gebracht, der genau das beschreibt, was du gesagt hast. Man fängt jetzt an mit 5 Euro pro Kleidungsstück und es soll dann schrittweise auf bis zu 10 Euro pro Kleidungsstück eben steigen, obwohl da auch eine Kappungsgrenze prozentual festgelegt ist auf den Wert eines Kleidungsstücks, aber trotz alledem sind es natürlich hohe Werte, was so ein bisschen die Stimmung offensichtlich in Frankreich widerspiegelt gegen die Fast-Fashion-Anbieter. Und im Übrigen, das ist nicht nur Shein, sondern da reden wir auch von H&M und von Zara und von Uniqlo und anderen, ja, die dann letztendlich genauso in dem Markt betroffen sein werden davon. Und das bedeutet natürlich unterm Strich eben eine Verteuerung entsprechend dieser Waren. Man will dann das Geld, was man da einnimmt, eben ja für Zwecke verwenden, um eben Nachhaltigkeit zu fördern. Das ist offensichtlich auch wohl Teil dieses Gesetzes und es sieht auch wohl so aus, als wenn es eine deutliche Mehrheit in der Zustimmung dafür geben wird, dass es also kommt. Und wir hatten ja jetzt auch einen Fall, ich glaube, der war in Lyon, wo Shein ein lokales Geschäft eröffnen wollte und der Bürgermeister sich da so massiv dagegen gewehrt hat und am Ende eben die Genehmigung verweigert hat und der Widerstand der Bevölkerung dagegen dann plötzlich so groß war, dass Shein davon abgesehen hat, dieses Geschäft zu eröffnen. Ja, also das sind Einzelthemen, aber man merkt die Stimmung und die Awareness, so würde ich es mal sagen, in vielen Ländern in Bezug auf möglichst billig und auch vor allen Dingen auch asiatisch stämmig. Die Stimmung kippt gerade und der Druck wird größer und typischerweise nimmt ja die Politik den Druck aus der Gesellschaft auf und wird es eben in entsprechenden Gesetzen dann auch verankern. Ja, also insofern ist das schon eine Bedrohung für deren Geschäftsmodelle. Ne? Vielleicht nur noch ein Punkt. Bei Shein ist es so, der überwiegende Teil der Waren, den Shein hier in Europa verkauft, wird mittlerweile in der Türkei produziert. Ja? Also da ist dieses Modell Produktion in Asien oder China und Versand per Luftfracht nach Europa nicht mehr so zutreffend. Ja. Das muss man eben auch sagen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorher gehört haben. Auch solche Unternehmen reagieren natürlich. Das ist ja eine Gefährdung deren Geschäftsmodells. Das heißt, auch die fangen an mit Nearshoring-Strategien und überlegen sich eben, wie sie da potenziellen politischen Regelungen eben auch entkommen können.
Vielleicht, Christoph, ich finde, das Thema ist ja super spannend. Und es ist in der Tat, wenn wir meistens darüber diskutieren, ist ja irgendwie das mit Europa überschwemmt mit billigen Produkten. Amazon hat ja auch mal irgendwann angefangen, ne? Und jetzt von Amazon haben wir auch viel gelernt, sehr, sehr datengetrieben, Customer Centricity bis zum Extrem getrieben. Was würdest du denn sagen, was kann man denn eigentlich von Shein und Temu lernen, was man dann sozusagen auch auf so ein europäisches Modell von anderen Playern anwenden könnte?
Also ich glaube, was beide vereint, ja, und wo sie, glaube ich, eine extreme Expertise haben, das ist halt in dem Thema Datenkompetenz. Also nicht nur Erhebung von Daten, sondern wirklich eine sehr zielgerichtete Nutzung von Daten. Ich glaube, wenn man das auf den Punkt bringen möchte, dann sind das ja eigentlich keine typischen Handelsmodelle, sondern das sind komplett datengetriebene Unternehmen. Ja, und ich glaube, das ist das, was man wirklich davon lernen kann. Sie arbeiten mit Kundendaten und aus ganz unterschiedlichen Quellen, wie bei Shein, und kriegen eben durch diese Datenkompetenz eine völlig andere Geschwindigkeit in ihr Business rein, um eben letztendlich dem Kundenbedürfnis auch gerecht zu werden. Ich glaube, das ist wirklich zentral und das ist eben das, was auch ein Alibaba und andere eben besonders beherrschen und wovon, glaube ich, viele Unternehmen sowohl in den USA als auch in Europa sicherlich lernen können.
Das klingt aber auch ein bisschen so wie ein Minenfeld, diese Datenerhebung auch über die Nutzung der Apps ist ja eine, Sache, aber dann über das Netz hinweg und Suchverhalten und was du sonst noch im Netz so betreibst und die Art und Weise, wie da Daten erhoben werden und ob Datenschutz da eine Rolle spielt, ist nochmal eine zweite Frage. Deswegen der Hinweis oder der Ratschlag, dass europäische Unternehmen nach selben Muster vorgehen könnten. Ich weiß nicht, was sind da noch so für Minenfelder zu erwarten, wenn man mal richtig hinter die Kulissen schaut, wie da die Daten erhoben werden?
Ja, das wissen wir natürlich nicht. Ne? Da ist ein großer schwarzer Vorhang, da können wir nicht hinterschauen. Das ist so, es gibt viel Kritik, aber man sieht eben auch, dass die Unternehmen durchaus auch reagieren. Also Temu hat beispielsweise bestimmte Sicherheitszertifizierungen jetzt auch erlangt für die App, na, ganz offiziell, so mit TÜV-Siegel und sonstigen. Also die reagieren schon darauf, ja. Also das ist sicher was, also wenn man es vielleicht noch ergänzen kann, was ich jetzt gerade auf Knuts Frage geantwortet habe mit der Datenkompetenz, dann ist es wahrscheinlich auch wirklich eine enorme Agilität im Unternehmen, also schnell Veränderungen anzunehmen und umzusetzen. Ne? Das ist schon auch eine echte Fähigkeit, glaube ich, die Unternehmen mit sich bringen. Ne? Wie gesagt, da müssen wir mal einen Datenschutzexperten reinholen, Boris.
Okay, haben wir schon das nächste Thema für unseren Experten-Talk.
Ja, ich wollte die Brücke bauen jetzt.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank dafür. Super, danke Christoph, danke Knut, danke Frank, dass ihr dabei wart. Tolle Diskussion, zwei völlig verschiedene Themen, die aber ein bisschen auch Überlappung haben und ein paar Zusammenhänge haben. Ich hoffe, der ein oder andere hatte Interesse an beiden Themen. Schön, dass ihr dabei wart. Danke für die Diskussion und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.
Danke, super, ciao.